VoiceRepublic.com, home to the spoken word.
Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Sie sind wahrscheinlich hier schon länger und wissen, worum es geht. Wir stellen die Shortlist-Kandidaten des Sachbuchs vor. Heute Nachmittag wird ja der Preis der Leipziger Buchmesse verliehen. In drei Kategorien, Belletristik, Übersetzung und eben Sachbuch. Und ich begrüße ganz herzlich hier auf dem Podium Werner Busch, den ich jetzt nicht sehe, der aber ganz außen sitzt. Er hat eine Biografie über Adolf Menzel geschrieben. Biografie ist vielleicht gar nicht der richtige Ausdruck. Eine Schule des Sehens eigentlich. Es heißt mit dem Untertitel Auf der Suche nach der Wirklichkeit, ist erschienen im Verlag C.H. Beck. Daneben sitzt Jürgen Goldstein, eine Biografie über Georg Forster zwischen Freiheit und Naturgewalt, im Verlag Matthes und Seitz erschienen. In der Mitte sitzt Ulrich Rolf, Das letzte Jahrhundert der Pferde heißt sein Buch, Geschichte einer Trennung. So. Christoph Ribbert, direkt daneben, Im Restaurant, eine Geschichte aus dem Bauch der Moderne. Und direkt neben mir ist Hans-Joachim Schellenhuber, den Sie sicher alle kennen. Selbstverbrennung heißt sein Buch, die fatale Dreiecksbeziehung zwischen Klima, Mensch und Kohlenstoff. Bevor wir Ihnen die Autoren jetzt noch ein klein wenig ausführlicher vorstellen, darf ich noch mal kurz an die Veranstalter übergeben, denn jeder, der hier sitzt, bekommt eine Urkunde, weil selbstverständlich auch die Shortlist schon eine Auszeichnung ist. Sie bekommen jetzt also alle eine Urkunde. Herzlichen Glückwunsch allerseits. Vielleicht darf ich gleich mit Herrn Schellenhuber beginnen. Sie haben ein Buch geschrieben über eine ganz seltsame Dreiecksbeziehung, in der ein chemischer Stoff eine wichtige Rolle spielt, nämlich der Kohlenstoff. Können Sie uns kurz erzählen, was an diesem Kohlenstoff so sensationell ist, dass man ihm ein ganzes Buch widmet?
Ja, also ich wollte ursprünglich ein Buch schreiben über das vielleicht größte Problem des 21. Jahrhunderts, das Klimaproblem. Aber ich habe dann im Laufe des Schreibens entdeckt, dass sich fast alles heute, die Moderne und ihre Zukunft oder möglicherweise auch ihr Untergang, eben sehr eng verknüpft sind mit diesem besonderen Element C, Kohlenstoff, das erstens, Sie wollten es ja so genau wissen,
ja,
Grundlage des Lebens ist, des organischen Lebens. Also wir sind im Wesentlichen aus Kohlenstoff gemacht. Darum habe ich es in einem Kapitel auch Gotteselement genannt. Ja? Und wenn wir jemals außerirdische Wesen entdecken werden, dann werden sie wahrscheinlich auch aus Kohlenstoff gemacht sein. Zweitens hält der Kohlenstoff als Spurengas unsere Erde relativ warm, sodass eben lebensmögliche Bedingungen auf diesem Planeten herrschen. Aber drittens, und das ist eben das Besondere, unter der Erde sind über 500 Millionen Jahre ungeheure Schätze an Energiereserven entstanden, ne? Öl, Kohle, Gas und so weiter. 500 Millionen Jahre hat das gedauert. Und wir haben irgendwann zu Beginn der industriellen Revolution angebohrt, diese Schätze, die uns jeden Energiewunsch erfüllen, fliegen, reisen, Wärme, Fernsehen, was auch immer. Und wir verbrennen diese Schätze jetzt innerhalb von 2 Jahrhunderten. Und das hat Einfluss auf die planetarischen Lebensbedingungen. Und es könnte also sein, das wäre dann die größte Ironie der menschlichen Geschichte, dass die Nutzung des Kohlenstoffs unsere Moderne hervorgebracht hat, aber sie auch wieder vernichten wird.
Und Sie sagen ja auch, es könnte passieren, dass das ganz aus Versehen geschieht, sozusagen aus Dummheit oder Unkenntnis. Und genau dem wollen Sie ja mit Ihrem Buch vorbeugen. Sie plädieren für ein Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, also wirklich als globale Bewegung, als Rettungsbewegung, und argumentieren auch, dass wir natürlich weitermachen können, noch die letzten Reste an Energie aus der Erde zu kratzen, also die Ölvorkommen, das Erdgas und so weiter. Dass es aber doch wesentlich sinnvoller ist, einen neuen Weg zu gehen und eben erneuerbare Energien zu erschließen. Hm. 2015 war ja eigentlich ein gutes Jahr fürs Klima, oder?
Ja, es gab unerwartete Verbündete. Zunächst mal das Buch erzählt die Geschichte der Klimaforschung einerseits, ich hoffe auf unterhaltsame Weise. Es erzählt meine Innenansicht der politischen Prozesse. Ich habe verschiedene Politiker beraten im Laufe der Zeit. Es ist auch eine Autobiografie. Wann hatte ich welchen Gedanken und wann hatte ich welche Begegnung? Aber Sie haben recht, im letzten Jahr habe ich einen ganz unerwarteten Verbündeten gefunden, wenn es um die Bewahrung der Lebensgrundlagen geht, Papst Franziskus, der eine Enzyklika über die Sorge um das gemeinsame Heim oder Haus der Menschheit geschrieben hat. Und ich hatte das Privileg, zu helfen, dass diese Enzyklika entstanden ist, und habe sie sogar vorstellen dürfen am 18. Juni letzten Jahres in Rom und hatte dann das besondere Vergnügen, die erste PowerPoint-Präsentation im Vatikan seit 2000 Jahren zu halten. Und es hat sogar funktioniert.
Ganz kurz eine Frage zum Schluss. Es ist ja auffallend, dass Ihr Buch wirklich auch literarisch gestaltet ist. Dass Sie, also, Sie haben es ja kurz angesprochen, es ist eine Autobiografie. Sie erzählen eigentlich auch die Geschichte Ihrer eigenen Herkunft aus dem Dorf, aus Niederbayern. Es beginnt mit dem Tod der Mutter, um klarzumachen, wie viel sich in einem einzigen Menschenleben schon geändert hat. Und Sie erzählen von Klimakonferenzen wirklich richtig lustige Geschichten, manchmal tragisch, manchmal lustig, also haben auch verschiedene Bandbreiten und sind auch sehr energisch im Einsatz von Metaphern. Also Sie vertrauen offenbar den Metaphern als Erkenntnisgewinn. Jetzt würde mich als Literaturkritiker natürlich interessieren, wie Sie das angelegt haben, wie das Verhältnis für Sie so geraten ist, dass Sie gesagt haben, ich muss eigentlich ins Literarische gehen, um naturwissenschaftlichen Gegenstand aufzuschließen.
Ja. Ja, es gibt eine direkte Erklärung, ich bin mit einer Literatin verheiratet, das hilft schon mal, und die sehr metaphernsicher ist. Nein, ich habe in der Tat am Schluss versucht, ein Stück Literatur zu schreiben, vielleicht in einigen Teilen wirkliche Literatur, also gerade die Einführung der Epilog in diesem Fall, ja, das hat vielleicht sogar was Poetisches. Das ist organisch entstanden, ne? Das war nicht angelegt in diesem Sinn. Ne? Auch habe ich das Buch im Laufe der Jahre, ich habe 5 Jahre dran geschrieben, im Wesentlichen zwischen 6 Uhr morgens und 10 Uhr morgens, bevor der eigentliche Arbeitstag begann. Und das Buch habe ich da umkomponiert mehrfach in der Anlage, und irgendwann hat sich die literarische Form meiner bemächtigt, so würde ich das ausdrücken. Ja. Die literarische Form ist so stark, und wenn man sich hineinsaugen lässt, dann ergreift sie einen, und ich muss sagen, ich habe, wie das Buch fertig war, den Epilog dann noch einmal gelesen, wie er so entstand, und ja, mir standen selbst die Tränen in den Augen, und ich neige nicht dazu, in Tränen auszubrechen. Werde ich also auch heute nicht tun, wenn ich den Preis nicht bekomme.
Es freut mich natürlich als Literaturkritikerin, dass wir hier auch eine Versöhnung von Naturwissenschaften und Literatur haben. Vielen Dank, Herr Schell.
Danke.
Neben Herrn Schellenhuber sitzt Christoph Ribbert. Er ist Amerikanist in Paderborn und hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Im Restaurant, eine Geschichte aus dem Bauch der Moderne. Als erstes fragt man sich jetzt als Laie dann doch, warum schreibt ein Amerikanist über die Restaurant, eine Geschichte des Restaurants, des öffentlichen Essens? Wie sind Sie darauf gekommen?
Also wer je in Amerika essen war und der Kellnerin beim Rezitieren der Specials zugehört hat, in einer 15-minütigen Spontanvorlesung, der...
Das machen Sie jetzt auch.
Genau, der wird begreifen, dass das Restaurant in Amerika besonders lebendig ist, aber die Geschichte sollte nicht nur eine amerikanische sein, sondern so kosmopolitisch wie möglich.
Das Interessante an Ihrem Buch ist eigentlich ebenso wie bei Herrn Schellnhuber, kann man sagen, auch eine außergewöhnliche Form. Also Sie haben sich entschieden, eine Geschichte des modernen Restaurants eigentlich als Collage zu erzählen. Das heißt, es gibt ganz viele Szenen, Momente, Episoden, ein bis vielleicht zwei, maximal drei Seiten lang. Aspekte werden aufgegriffen, ganz unterschiedliche Formen. Das ist, würde ich mal sagen, eine außergewöhnliche Darstellungsform. Wie auch da die, als nächstes die Frage, wie haben Sie sich da, warum sind Sie da auf diese Form gekommen und haben sich gegen ein klassisches, sage ich jetzt mal, klassisches durchgeschriebenes Sachbuch entschieden?
Also es gibt ja schon andere Kulturhistoriker, die auch mit der Montageform gearbeitet haben. Das fand ich handwerklich brillant. Mich hat besonders inspiriert John Dos Passos' Manhattan Transfer. Das ist wiederum keine Kulturgeschichte, sondern ein Roman aus den 20er Jahren. Und da besonders, wie Dos Passos es gelingt, auf diesem engen Raum, also Manhattan, ganz viele verschiedene Protagonisten zusammenzubringen und gegeneinander laufen zu lassen, die vor allem aus ganz unterschiedlichen sozialen Schichten kommen, also Arme und Reiche eben nebeneinander, gegeneinander. Das hat mich am Restaurant im Grunde am meisten fasziniert als Raum. Nicht so sehr das Essen, ist nicht das Buch von einem Gourmet, sondern eher dieses Aufeinanderprallen von Menschen mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen und Verlangen.
Wenn man Ihre Collage liest, kommt man dann eigentlich zu einem so paradoxen Ergebnis, scheint es zumindest. Also es gibt eigentlich den Großtrend, also eigentlich zwei Großtrends. Einerseits die Demokratisierung des öffentlichen Essens, also dass es tatsächlich immer häufiger mehr ubiquitär wird und gleichzeitig vielleicht auch so etwas wie einen Distinktionsgewinn oder die Geschichte ist nach oben offen, kann man eigentlich sagen, immer weiter eigentlich in der Verfeinerung und bestimmten Formen. Passt das zusammen oder wie haben Sie das empfunden? Finden Sie das überhaupt paradox oder zwei Seiten einer Medaille?
Also wenn man es historisch sieht, dann kann man ja eigentlich davon ausgehen, es gibt im 20. Jahrhundert den Aufstieg der Mittelschicht, der bildet sich natürlich auch im Restaurant ab. Und es gibt dann ab den 70er Jahren ja ein enormes Auseinanderklaffen und vielleicht auch sogar das Ende der vitalen Mittelschicht. Und das Zurückkommen der riesigen sozialen Ungleichheit, wie sie zum Beispiel um 1900 bestanden hat, also mit Superreichen auf der einen Seite, Armen auf der anderen Seite, in einer zerfaserten Mittelschicht. Das kann man im Restaurant eigentlich auch sehen. Also genau das bildet sich jetzt ab, indem es extrem elitäre Restaurants gibt für die berühmten 1% und die anderen müssen sehen, wo sie bleiben.
In Ihrem Buch gibt es eben so verschiedene, wenn man so will, Schlaglichter. Sie machen das mikrosoziologisch, dann eigentlich wie ein Ethnologe, dann tatsächlich viele literarische Beispiele ganz verschiedene Elemente setzt sich das zusammen. Das war Ihnen auch wichtig, diese Unterschiedlichkeit, oder ja. Wie das muss ich jetzt vorstellen?
Also als Literaturwissenschaftler, ich hatte so eine Art Quotenregelung. Ja. Also ich wollte natürlich eigentlich so viele Literaten wie möglich, aber es durften nicht so viele Literaten sein. Also die habe ich regelmäßig rausgeworfen. Auch wenn mir Leute erzählt haben, es gibt ja doch diesen tollen Lyriker, ich brauche keine Literaten. Also ich habe eben versucht, möglichst viele Perspektiven zuzulassen. Eben auch Soziologen, Praktiker waren mir ganz besonders wichtig. Die Literaten finden natürlich die schönsten Worte, klar, oder auch die hässlichsten, die einfach die intensivsten Ausdrücke für das, was im Restaurant passiert. Aber es sollte bewusst keine Literaturgeschichte des Restaurants sein.
Es gibt eine Heldin bei Ihnen, die auch relativ am Anfang kommt, die Frances Donovan, die tatsächlich als frühe Ethnologin oder damals noch Soziologin selber als Kellnerin arbeitet im Restaurant und dann später drüber schreibt. Ist ja tatsächlich etwas sehr Außergewöhnliches, wenn man jetzt sich so eine Zeit vorstellt. Wann war das?
1917.
Ja, ja. Genau. Oder hat sie das auch überrascht? Oder?
Mich hat diese Frau total überrascht. Also es ist selten, dass man als Kulturhistoriker sich in eine Protagonistin verliebt. Aber in dem Fall hat mich Frances Donovan wirklich nicht losgelassen. Die hat mit 37 ohne jede Drittmittel, ohne Lehrstuhl, ohne irgendein Projekt oder ein Honorar einfach losgezogen ist und die Kellnerin verstehen wollte und dieses Porträt der Kellnerin geschrieben hat, auch aus eigener Ansicht, und die Kellnerin als Feministin der Moderne dann gepriesen hat.
Ein anderer Held, den will ich noch erwähnen, das ist tatsächlich ein Kellner aus der, glaube ich, frühen DDR, wenn ich es richtig verstanden habe, der ein Handbuch des
Handbuch des Kellners.
Handbuch des Kellners geschrieben hat, auch eine sehr erstaunliche Figur, weil dieses Buch ja wohl, wenn ich das richtig verstehe, sehr einflussreich oder gewesen ist.
Kölling, also das ist ein Standardwerk für Kellner, und wenn man sich halt die Ausgabe aus den 50er Jahren anschaut, ist sehr interessant, weil er sagt, ja, was machen wir in unserer egalitären Gesellschaft, also in der DDR, wenn wir jetzt servieren und bedienen, und im Grunde stehen wir alle auf einer Stufe. Das versucht er eben zu erklären, dass der Kellner jetzt kein Untergebener ist, sondern im Grunde so wie wir. Aber dann gibt es natürlich doch den Unterschied, also er hat dann eine Regel für den Kellner: wenn er einen berühmten Politiker sieht, dann soll er gefälligst dafür sorgen, dass er nicht mit den anderen zusammen ist, sondern irgendwo, wo er für sich sein kann. Also es zeigt auch die Widersprüche der DDR schön auf, dieses Handbuch für Kellner von Kölling.
Und haben Sie selber Lust auf Feldforschung in dieser Richtung bekommen?
Ich habe mir von Anfang an gesagt, dass mein Gaumen wirklich das Uninteressanteste ist an diesem Projekt. Also es sollte eben auf keinen Fall um mich gehen, sondern um die Stimmen von Menschen, die sich wirklich auskennen und die das Restaurant am eigenen Leib buchstäblich erfahren haben.
Vielen Dank.
Danke. Herr
Werde. Ja, neben Christoph Rippert sitzt Ulrich Rauf. Er ist Direktor des Deutschen Literaturarchivs in Marbach und hat, wie schon erwähnt, eine Geschichte geschrieben, die heißt Das letzte Jahrhundert der Pferde, Geschichte einer Trennung. Herr Rauf, Sie sind, wie gesagt, Archivdirektor. Sie sind Autor einer großen Studie über den Historiker Marc Bloch. Sie sind, haben auch ein Buch über das Nachleben des George-Kreises geschrieben, für den Sie hier den Preis bekommen haben. Wie sind Sie, auch an Sie die Frage, dann auf das Pferd gekommen nach dieser Vita?
Ja, ich sage manchmal scherzhaft, von George zu St. Georg ist ja nur ein kurzer Weg. Aber in der Tat ist es ja was ganz anderes. Nun habe ich mich mein Leben lang immer für das Land interessiert und auch das Land in der Geschichte, also sprich für Agrargeschichte, Technikgeschichte, auch Militärgeschichte. Ich komme selbst vom Land, ich bin ein echtes Landei, und ich bin mit Pferden aufgewachsen, oder um es richtiger zu sagen, unter Pferden, weil meistens lag ich drunter. Aber das hatte ich ganz vergessen, wie man überhaupt seine Herkunft ja häufig vergisst, wenn man dann also selber irgendwie in die Welt hinaus sich tastet. Bis ich dann vor 20 Jahren in Amerika plötzlich drauf gestoßen wurde, also durch verschiedene Eindrücke in der Kunst, aber auch im Alltag, dass diese ganze Zivilisation Amerikas praktisch auf dem Rücken von Pferden begründet worden war. Und dann war es nur ein kurzer Sprung zu dem Gedanken, man müsste doch mal denn das hat sich ja alles im Wesentlichen im 19. Jahrhundert abgespielt, man müsste mal eine kurze Geschichte des langen 19. Jahrhunderts schreiben, vom wirklichen Protagonisten her, also nicht von den üblichen menschlichen Helden und Großen, also von Napoleon bis Bismarck, sondern vom Pferd her. Und aus diesem Plan, eine kurze Geschichte zu schreiben des 19. Jahrhunderts, ist dann irgendwann leider mir unter der Hand in den letzten Jahren dann doch wieder ein rechter Backstein draus geworden.
Sie schildern in dem Buch ja eigentlich, dass die menschliche Geschichte ja ohne das Pferd ohnehin seit mehreren 10.000 Jahren nicht denkbar ist. Trotzdem entscheiden Sie sich dafür, quasi das letzte Jahrhundert zu beschreiben, das 19. Jahrhundert. Ist das eine pragmatische Entscheidung gewesen, zu sagen, oder meinen Sie, da spiegelt sich auch Grundsätzliches wieder, was man erzählen kann?
Es ist eine Entscheidung, der zunächst mal ein großes Erstaunen zugrunde liegt. Denn ich habe das den Kentaurischen Pakt genannt, also diese enge Verbindung, diese enge Gemeinschaft von Menschen und Pferden hat 6.000 Jahre gedauert. Also verglichen mit den Zeiträumen, in denen Herr Schellnhuber denkt, ist das natürlich nur ein Wimpernschlag. Aber immerhin 6.000 Jahre sind für uns doch, zumal sie also über das hinausgehen, was wir gemeinhin als den Raum der Geschichte ansehen und mit dem Schriftraum verbinden. Es geht ja darüber hinaus. Es ist doch ein relativ langer Zeitraum, den dieser kentaurische Pakt, also diese Verbindung von Menschen und Pferden, die gemeinsam Geschichte gemacht haben, gehalten hat. Und der löst sich in relativ kurzer Zeit, innerhalb weniger Jahrzehnte auf. Ich sage manchmal scherzhaft, das ist wie eine alte Ehe, die 60 Jahre gehalten hat und dann sich innerhalb von wenigen Wochen auflöst. Das ist eigentlich eine sehr dramatische Geschichte, aber wir haben sie schon wieder vergessen. Sie liegt erst 3-4 Generationen hinter uns und schon haben wir sie wieder vergessen. Warum? Es ist eigentlich so etwas wie ein blinder Fleck Geschichte.
Genau, wie kommt das? Also ich meine, es gibt Millionen Pferde, sie schildern das in ganz Europa bis vor wenigen Jahrzehnten und dann mit einem Mal ist das tatsächlich in unserem nicht mehr präsent.
Naja, sie sind einfach aus unserem Alltag ziemlich sang- und klanglos verschwunden. Das hat sich zwischen 1950 und 1970 abgespielt. Also wer ein bisschen älter ist, so wie ich, der hat das noch gesehen. Der hat das Ende des Pferdezeitalters noch gesehen. Aber das ist also ein dramatischer Rückgang. 1950 gibt es noch 1,5 Millionen Pferde in Deutschland, in der kleinen Bundesrepublik, der damaligen, also der Westrepublik, um das hier mal deutlich zu sagen. Und 1970 sind es nur noch ungefähr 200 oder 250.000. Seitdem ist es wieder angestiegen. Also heute gibt es wieder 1 Million Pferde in Deutschland und 1 Million Menschen, die regelmäßig reiten gehen. Also das hat sich, aber das ist was anderes. Das Pferd ist ein Freizeitartikel geworden und hilft den Menschen, ihre Freizeit zu gestalten oder hilft ihnen auch bei der Therapie.
Sie erwähnen Ihre ländliche Herkunft ebenso eigentlich wie Herr Schellenhuber, auch eine interessante Koinzidenz, also dieses autobiografische Moment da manchmal drin. Das Interessante ist auch hier wieder, wie bei den anderen Büchern, die Darstellungsform. Sie haben sich entschieden, tatsächlich eine Totalgeschichte zu erzählen von verschiedensten Aspekten, also von Technikgeschichte, von Naturgeschichte, aber auch von sehr viel Kunst, Kultur und Literatur kommt drin vor. Auch das eine bewusste Entscheidung, nehme ich an.
Ja, denn in dem Maße, wie man kann darauf nicht verzichten. Also man kann nicht nur die Realgeschichte erzählen, also das Pferd in den Städten, das Pferd auf dem Land, das Pferd im Krieg und wie es allmählich aus unserer Welt verschwindet. Also wie wir uns vom Pferd verabschieden, was ja auch ein Teil unseres Abschieds von der analogen Welt ist. Aber man kann es eben nicht nur in diesen Bereichen erzählen, denn die Pferde sind geblieben. Die Pferde haben ein großes Nachleben in uns, im Imaginären, in unseren Literaturen, in unseren Bildern, in unseren Träumen. Und dieses Nachleben dauert bis heute. Also wenn Sie heute Sandra Kegel in der FAZ lesen, die darüber schreibt, dass Tiere plötzlich wieder so eine große Rolle in der Literatur spielen. Ja, natürlich, die Pferde zum Beispiel, diese besonders schönen Tiere, haben uns eigentlich nie verlassen. Also in der Kunst, in der Literatur sind sie immer noch sehr präsent. Und deshalb fand ich, musste man diese Geschichte auch erzählen.
Bei Ihnen gibt es ebenfalls eigentlich eine Paradoxie, von denen das Buch auch sehr lebt. Das heißt, Sie schildern nämlich den Aufstieg unserer technisierten, mechanisierten Moderne mit der Entwicklung des Motors am Ende. Und gleichzeitig ist diese Aufstiegsgeschichte auch nochmal ein letzter Kulminationspunkt eigentlich für das Pferd, bevor es dann tatsächlich so ein Niedergang gibt. Hat sie diese ist das auch eine Entdeckung also Ihres Buches, die Sie dabei gemacht haben, eine Paradoxie?
Also ja, denn ich hatte mir natürlich, also wie die meisten, sich die Technisierung der modernen Welt, also dass wir die industrielle Revolution nennen, doch im Wesentlichen also vom Siegeszug der Maschinen her vorgestellt. Also Dampfmaschine, Spinnmaschine und dann kommt die Eisenbahn und so weiter. Was mir überhaupt nicht klar war, dass fast 100 Jahre lang diese Technisierung und diese Durchdringung der modernen Welt mit Elementen der Technik begleitet ist von einem zunehmenden Anstieg des Verbrauchs an Pferden. Je mehr Eisenbahnen sie haben, die Eisenbahn ist ein sehr starkes, potentes Netz, aber es ist ein weitmaschiges Netz. Und je mehr Eisenbahnen sie haben, umso mehr Pferde brauchen sie, um in die Tiefe des Landes zu kommen. Und so ist das mit der gesamten schweren Technik des 19. Jahrhunderts. Und so ist das mit den Städten und mit dem innerstädtischen Verkehr. Je mehr sie diese alte Welt technisch in Bewegung setzen, umso mehr braucht sie Pferde und verbraucht sie Pferde. Das war diese für mich auch vollkommen eine zweite Entdeckung des 19. Jahrhunderts.
Und ist das ist ja eine Verlustgeschichte am Ende. Leben, also wie sind Ihre Empfindungen dann dabei als Autor am Ende? Ist es dann doch eine heroische Geschichte, die man erzählt, die an ein Ende gekommen ist? Oder ist das ein für Sie als Autor dankbares Sujet, eine Verlust- und Verfallsgeschichte am Ende zu schreiben?
Ja, es ist natürlich eine Verlustrechnung, die man da zwangsläufig aufmacht. Aber ich habe versucht, sie nicht melancholisch zu erzählen, sondern ich habe versucht, auch die Reichtümer dieser älteren Welt zu beschreiben, die Reichtümer an Bildern, an Wissen, das mit dem Pferd verbunden war oder mit den Pferden verbunden war, und auch an Kunst. Wir haben uns, die Menschen und die Pferde, wir haben uns gegenseitig gemacht. Wir haben viel miteinander gemacht, aber wir haben uns auch gegenseitig gemacht. Die Pferde haben genauso ihre, durch die Hand der Menschen, genauso ihre Evolution durchgemacht, wie alle anderen Dinge, die die Menschen angefasst haben. Und das wollte ich eben auch beschreiben. Es ist insofern auch eine Analyse von Reichtümern.
Vielen Dank.
Und nur kurz als Nachtrag zu Herrn Rolf, ich halte es auch nicht für eine melancholische Beschreibung, sondern Sie haben ja eine unglaubliche Freude an der Energie. Also an der Energie als Triebkraft technischer Art und auch an der Energie der Pferde. Und das merkt man in dieser Prosa auch, dass diese Freude, Energie zu übertragen. Man kann auf so unterschiedliche Weise die Geschichte der Technik erzählen. Das sehen Sie gerade wunderbar auf dem Podium, auf die Art, wie es Herr Schellenhuber macht oder wie es Herr Rauf macht, und auch noch auf eine ganz andere Art und Weise, wie es Jürgen Goldstein gemacht hat, der Philosophieprofessor in Koblenz ist und der von Georg Forster ausgehend eigentlich in gewisser Weise auch die Geschichte der Technik erzählt, nämlich die Geschichte der Globalisierungsbewegung an einer Figur, die eigentlich an zwei Enden gebrannt hat. Sie erzählen den Georg Forster von zwei Seiten. Er war ein Entdecker, er war Zeichner, er war Schriftsteller. Er hat sowohl an der zweiten Weltumsegelung von James Cook teilgenommen, als auch am sehr frühen Ende seines Lebens die Mainzer Republik ausgerufen. An welchem Ende sind Sie eingestiegen in die Biografie Georg Forsters?
Am Anfang stand, kann man mich hören? Ja. Am Anfang stand natürlich die Reise um die Welt, das heißt eine Naturerfahrung. Ich hatte vorher ein Buch geschrieben über die Entdeckung der Natur, wo es um Reiseberichte ging. Und da bin ich auf Forster gestoßen, natürlich auf seinen Text die Reise um die Welt. Und dann bin ich auf einzelne Sätze gestoßen, die ich nicht verstanden habe in seinen Schriften. Nämlich zum Beispiel sagt er einmal über die Französische Revolution, die Revolution machte sich von selbst. Das verstand ich nicht. Und das hat dann dazu geführt, dass ich nochmal alles von ihm gelesen habe, die 10.000 Seiten, die 1,5 Meter, um dieser Formel auf die Spur zu kommen. Und dann habe ich begriffen, dass für Forster eben beide Enden, die Naturbetrachtung und das Politische, aufs Engste zusammenhängen. Für ihn war die Revolution ein natürliches Ereignis. Und darum konnte sie sich von selbst machen. Und das war sozusagen der Einstieg.
Das ist ja auch praktisch die Findung dieses Buches, diese These, ja, dass er, weil er Revolution naturphilosophisch begriffen hat, nach dem Modell des Vulkans, sich eigentlich auch diesem Prozess so leichtgängig überlassen konnte. Sie machen aber dann doch, finde ich, formal auch was sehr Interessantes in Ihrer Biografie. Sie haben schon erwähnt, Reise um die Welt, diese Reisebeschreibung von Georg Forster, ein 900-Seiten-Werk, das zunächst in Englisch geschrieben wurde von ihm, auch in Englisch erschien zu seinen Lebzeiten. Und dann hat er es noch ins Deutsche selbst übersetzt, also praktisch in die Originalsprache, wieder in eine neue Originalsprache gebracht und ins Französische auch. Und dieser Georg Forster war nicht eben nur ein Entdecker und ein politischer Kopf, sondern er war auch ein unglaublich feiner Stilist. Also er war ein feiner Stilist, vielleicht gar nicht der richtige Ausdruck. Er kam einfach von der Anschauung her, konnte beobachten, konnte zeichnen und hat in einer Prosa geschrieben, die heute auch noch völlig lebendig wirkt. Und Sie montieren ja die beiden Elemente, also Sie zitieren relativ viel und deuten dann und fügen es aber auf eine Weise zusammen, dass Sie als Autor eigentlich in Ihrem Gegenstand zurücktreten, aber im Stil sich doch auf eine seltsame Weise anpassen. Also ich finde das interessant gemacht, dass Sie dieses bisschen Unterspielen des Stils nachbilden konnten, offenbar.
Es ist für einen Philosophen auch ein eigenes Wagnis, was ich eingehen musste, denn Georg Forster ist ein großer Erzähler. Das ist sein Talent, er ist sprachbegabt. Lichtenberg hat ihn einen Hexenmeister der deutschen Prosa genannt. Er vermag es, große Erzählbögen zu entfalten und hat beim Schreiben immer den Leser im Blick. Von daher ist er ein ungelesener Klassiker. Ungelesen deshalb, weil er eben aufgrund seines Revoluzertums in Ungnade gefallen ist und dadurch vergessen gemacht worden ist. Ich musste mich also entscheiden, wie ich über ihn schreibe, und ich wollte keinen akademischen Stacheldrahttext schreiben, sondern ich habe mich entschieden, als Philosoph, und das macht man als Philosoph eigentlich nicht, zu erzählen. Also dieses Leben nachzuerzählen, eine Prosa zu entfalten, die ein Passepartout liefert für die Forsterschen Zitate. Ich zitiere sehr viel, nicht weil mir nichts eingefallen wäre, sondern die Sprache ist so wunderbar, dass ich Forster, wo es immer ging, den Vortritt gelassen habe, sodass man als Leser die Gelegenheit hat, möglichst viel Forster im Original zu lesen, wenn man eben nicht die 1,5 Meter Gesamtausgabe durcharbeitet. Also ich hatte zwischendurch beim Schreiben das Gefühl, dass wir uns die Bälle ganz gut zuwerfen, sodass ich es empfinde, dass er eigentlich mitnominiert ist. Wir haben also eine Doppelnominierung, weil so viel an Zitaten in meinem Buch Forster ist. Und wenn man so einen brillanten Autor hat, den man zitiert, muss man sich selber halt auch schon gehörig anstrengen, stilistisch nicht so grottenmäßig abzufallen, dass es immer zu sehr auffällt.
Also Sie merken, die Literatur lebt auch im Sachbuch. Das merkt man hier ganz, ganz deutlich. Und wir haben jetzt vor allem über die eine Seite von Georg Forster gesprochen, also über die Weltumsegelung. Da gibt es wunderbare Beschreibungen, was es eigentlich heißt, im 18. Jahrhundert auf dem Meer zu sein. Das ist ja noch völlige Terra Incognita war, Terra natürlich nicht, also unkartografiertes Gelände. Und die unendliche Weite eigentlich etwas Reizvolles, aber auch sehr Bedrohliches war, die kontrastiert mit der grauenhaften Enge auf dem Schiff. Ja, also Sie beschreiben das auch, was auf so einem Schiff alles drauf war. Also Nahrung, Tiere, es stank, es gärte vor sich hin. Und dann ist er aber, Sie schneiden das ja auch ziemlich eng zusammen, die Biografie. Vielleicht können wir noch über das Ende dieser Biografie reden. Wie wurde Georg Forster zu dem Revolutionär, als er dann mit 39 Jahren in Paris gestorben ist, letzten Endes an den Folgen seiner Weltreise gestorben ist?
Das Interessante ist halt, dass der Begriff der Revolution schon während der Weltreise fällt. Er ist am Strand von Tahiti und überlegt sich, ob es in dieser für ihn völlig neuartigen Gesellschaft schon Formen der Dekadenz gibt. Und wenn es sie gäbe, dann würde es irgendwann Revolutionen geben. Das wäre der natürliche Gang. Dann kommt Forster zurück nach Europa. Man könnte meinen, dass er jetzt ein gefeierter, weltberühmter Mann ist. Berühmt ist er auch, aber er bekommt kein Geld. Keine Stelle, keine gut bezahlte Professur, nichts. Das heißt, er ist erstmal nicht revolutionär, sondern im Grunde genommen jemand, der damit beschäftigt ist, sich über Wasser zu halten finanziell. Dann besetzen die Franzosen das Rheinland und er ist in Mainz Bibliothekar. Und das ist die Gelegenheit, die weltgeschichtliche Gelegenheit, dort im Grunde genommen ein Experiment einzugehen. Er überlegt kurz, ob er nach Hamburg gehen soll oder ob er in Mainz bleibt. Er entscheidet sich für Mainz, schickt aber Frau und Kinder in die Schweiz, weil es jetzt gefährlich wird. Und er versucht, auf Mainzer Boden eine Republik zu initiieren. Das Interessante ist, dass er im Vergleich zu anderen revolutionsbegeisterten Intellektuellen wie Kant oder Friedrich Schiller viel rigoroser ist. Man muss es auch so sagen, fanatischer. Also er ist dort durchaus ambivalent. Und zwar deshalb, weil die Revolution für ihn keine Idee ist. Das ist kein Gedanken eines Philosophen oder keine Utopie, sondern er meint in der Südsee, vor allem in Tahiti, schon eine hierarchielose oder hierarchiearme Gesellschaft kennengelernt zu haben. Klassisches Beispiel, er hat gesehen, dass der König im Kanu mitrudert. Das ist für ihn unvorstellbar, wenn man die alten verkrusteten Strukturen hier im Ancien Regime kennt. Das heißt, er glaubte, dass man jetzt hier in Europa durchsetzen kann, was am anderen Ende der Welt schon längst besteht, eine neue Form von Gesellschaft. Das macht ihn zum Radikalen. Das heißt, er ist viel bereiter, dieses Experiment einzugehen, als die Intellektuellen, die dann doch ein bisschen zurückschrecken. Er kommt dann aber nach Paris, erlebt dort hautnah die Terrorphase, die zu der Zeit gerade ausbricht, und merkt zum Ende seines Lebens erschrocken, dass er die Dinge nicht mehr zusammendenken kann. Er ist ratlos wie ein Kind, wie er selber sagt. Und das ist das Faszinierende auch an Forster, dass er selber einsieht, dass es ein hohes Wagnis war, Natur und Politik kurz zu schließen und dass es auf die Art und Weise, wie er gehofft hat, nicht geht. Also innerhalb der 39 Jahre hat der Mann nicht nur die Welt umrundet, sondern auch einen weiten Gedankenweg, Reflexionsweg hinter sich gebracht. Ein Leben, an das zu erinnern, ich halt versucht habe, weil er durch die politische Ungnade dann halt nahezu vergessen gemacht worden ist.
Das heißt, er hatte eine reale Anschauung, wie ein gerechtes Leben aussieht, ja. Nämlich auf Tahiti. Er war ein echter Schwärmer, ja, also ja. Er hat sich da reingestürzt und ist am Ende eigentlich an Ermattung gestorben, ja. Würde ich mal sagen. Also auch an dem Versuch, diese Idee zu rechtfertigen, die naturphilosophisch zu rechtfertigen. Sie sagen, er hat es wirklich eingesehen, aber wir dürfen uns jetzt, glaube ich, nicht weiter in der Diskussion verwickeln. Wir müssen das hier abbrechen, sonst habe die Uhr im Nacken und übergebe nochmal an Alexander Kammann und Herrn Werner Busch.
Ja, Werner Busch ist emeritierter Kunsthistoriker an der Freien Universität Berlin, ein ausgewiesener Kenner der Kunst des 19. Jahrhunderts, und er hat jetzt ein Buch geschrieben, Adolf Menzel auf der Suche nach der Wirklichkeit. Herr Busch, als erstes auch die Frage, was ist für Sie eigentlich die globale Frage, was ist für Sie das ganz Besondere an Menzel im Vergleich mit den anderen Künstlern des 19. Jahrhunderts? Was macht ihn zu einem so erstaunlich starken Gegenstand, wie man in dem Buch sieht?
Also es sind zwei Dinge, man kann das mit einem Wort sagen. Er ist ein absoluter Außenseiter. Er hat, wie er selbst gesagt hat, fehlt ihm der Klebestoff zur Gesellschaft. Er ist ein Zaungast des Lebens, beides Auskünfte von ihm selbst. Und er hat sich immer als Außenseiter gefühlt, kleinwüchsig, krank, mit einem leichten Wasserkopf, also ein enorm schwieriger Beginn, der auch dazu führte, dass er mit 17 Jahren seine Familie, also seine Mutter und die Geschwister ernähren musste, weil der Vater verstarb, und er leitete dann eine Lithografenwerkstatt hat alles angenommen, was man irgendwie annehmen konnte, um sich über Wasser zu halten. Und mein Ausgangspunkt ist eigentlich gewesen, was passiert, wenn man A, Außenseiter ist und B, Dinge machen muss, die man eigentlich nicht unbedingt machen möchte, nämlich Gebrauchsgrafik, Einladungskarten und Ähnliches. Ich wollte wissen, was lernt er daraus und wie prägt ihn das für die Zukunft? Das war der erste Ansatz. Es ist in der Kunstgeschichte, wenn man versucht, ein Psychogramm eines Künstlers zu schreiben, dann ist das wirklich Anathema. Das ist etwas, was geradezu verboten ist. Denn eine historische Person, man soll objektiv versuchen, die Gegenstände zu beschreiben, aber nicht die Psyche dessen, der das produziert hat. Und bei diesem Künstler kommt man nicht dran vorbei, sich Gedanken zu machen über seine Psyche. Wie hat er gelebt, wie hat er gelitten? Und er hat gelitten. Und wie versucht er sich dagegen zu wehren? Wie versucht er sich zu behaupten als Kleinwüchsiger in einer Gesellschaft, die sich radikal ändert? Er lebt in Paris, macht drei große Paris-Reisen. Er lebt in Paris die Entstehung der europäischen Großstadt. Er sieht die Umgestaltung durch den Baron Haussmann, der auf Veranlassung von Napoleon III. Die Altstädte den Kern von Paris niederlegt und die Boulevards baut. Und er sieht die Weltausstellungen und überall begreift er, er wird an den Rand gedrängt von all den Menschen, die dort um ihn herum sind. Und diese Großstadterfahrung hat ihn relativ spät in seinem Leben entscheidend geprägt. Und auf diese Art und Weise habe ich versucht, dieses ganze Leben als eine große Selbstbehauptung zu charakterisieren.
Wenn man das Ihr Buch liest, ist das Überraschende ja, dass Menzel ja auf gleich mehreren Feldern ja eigentlich brilliert. Also sowohl eben dieser, er kommt eben von dieser Gebrauchsgrafik her, die er sehr weit führt, dann ist er eben tatsächlich der Maler, der große Historiengemälde schafft. Auch in dem Sinne eine Form von öffentlicher Figur, die er dadurch wird mit Aufträgen und so weiter. Also doch eine veritable Karriere, die er dann eigentlich hinlegt. Dann gleichzeitig aber auch der besessene Zeichner, der er dann auch zwischendurch ist. Also zu den erschütterndsten Stellen eigentlich gehörte für mich die Erzählung davon, wie er über das Schlachtfeld von Königgrätz 1866 man muss fast sagen, es studiert hat eigentlich und dort die toten oder sterbenden Soldaten gezeichnet hat. Man denkt manchmal, da ist eine Art Zwang dahinter des Schauens oder Zwang, sich die Dinge, Sie beschreiben das, glaube ich, als Aneignung. Oder wie würden Sie das charakterisieren?
Ja, also diese Aquarelle obendrein auch noch von den Leichen und Sterbenden in Königgrätz, das ist das Schlimmste, was er sich zugemutet hat in seinem Leben. Er hat wirklich gesehen, ich habe jahrelang Bilder gemalt über Friedrich den Großen und seine Kriege und weiß nichts vom Krieg. Und kriegt plötzlich am Ende dieser langen Kampagne, in denen er diese Friedrichsbilder gemalt hat, zweifelt an diesen Bildern. Im Übrigen, sie sind auch kein wirklicher Erfolg gewesen, muss man dazu sagen. Ja. Das stellt sich erst später ein, als man ihn so nachträglich zu einem Verherrlicher der Hohenzollern macht, worunter er entschieden gelitten hat, weil er wollte alles andere sein als das. Aber als er dann in Königgrätz diese Leichen vor sich sieht, und es gibt außer Goya keinen Künstler, der dem Elend so nahe gekommen ist, um das mal so auszudrücken, er sieht sie vor sich und stellt sich direkt vor einen Sterbenden und zeichnet ihn. Das ist also ein ziemlich schrecklicher Vorgang. Und er geht abends nach Hause und aquarelliert dann diese Blätter auch noch in Farben. Ich habe das in dem Buch beschrieben, also es ist einigermaßen erschreckend, was passiert. Die liegen auf Stroh und Stroh hat bekanntlich eine gelbe Farbe. Aber vor unseren Augen verändert sich das in Ausscheidung, in Exkrement, in Blut, in Eiter. Es ist wirklich einfach erschreckend, was dabei herauskommt. Und es gibt eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt keine Darstellung, die je so etwas dargestellt hätte.
Man hat da an dieser Stelle auch sofort die Assoziation an Kriegsfotografie des 20. Jahrhunderts, eigentlich so ein Automatismus, der sich dann so einstellt. Reden wir nochmal über sein Friedrich-Bild oder Friedrich des Großen. Das ist ja das Interessante da, weil sich der Künstler eben ja weigert, eine spezielle Form von Heroisierung, die man jetzt im Zuge einer kleindeutschen Lösung im 19. Jahrhundert und des Aufstiegs Preußens zur deutschen, also Vormacht eigentlich, hätte erwarten können, sondern er will das ja dezidiert nicht, sondern setzt sich da ja sehr dagegen ab und betreibt stattdessen eine psychologische Feinschau von Momenten und Szenen oder auch von Werken, die ja sehr ungewöhnlich ist und sehr auf die Zeitgenossen, glaube ich, auch ja, etwas befremdend vielleicht wirkte.
Ja, das, also meiner Meinung nach hängt das zusammen, komischerweise haben wir vorher gerade darüber gesprochen, hängt das damit zusammen, dass Menzel sich in Friedrich dem Großen auf eine sonderbare Art und Weise gespiegelt gesehen hat. Das ist wieder so eine Sache, da muss man schrecklich vorsichtig sein, wenn man sowas behauptet. Aber sie sind beide extreme Außenseiter gewesen. Friedrich der Große mit seiner wohl vorhandenen Homosexualität hat sich immer als Außenseiter gefühlt. Sein Vater hat versucht, ihn mit drastischen Erziehungsmaßnahmen in Anführungsstrichen zu heilen. Hat seinen Freund hinrichten lassen und Friedrich als jungen Mann eingekerkert. Und er hat Zeit seines Lebens sich als gänzlicher Einzelgänger und Außenseiter gefühlt. Und Menzel begreift dies und sieht sein eigenes Schicksal darin, der auch ein gänzlicher Außenseiter ist. Im Übrigen kommt auf einer Darstellung von ihm noch ein dritter Außenseiter hinzu, nämlich Moses Mendelssohn. Und er stellt Friedrich den Großen und Moses Mendelssohn als Antipoden auf einer Grafik da, am jeweiligen Ende der Grafik. Und man muss sich als Dritten den Menzel vor der Grafik vorstellen, also drei Außenseiter der Gesellschaft, die verzweifelt versuchen, sich zu behaupten. Und es ist ein ganz seltsames Phänomen. An Friedrich den Großen haben sich ungezählte Anekdoten angeschlossen, die immer mit seiner Außenseiterrolle auch zu tun haben. Er fällt einsame Beschlüsse, er ist schlagfertig, er in Situationen, die eigentlich schon verloren sind, er führt Feldzüge, die man eigentlich gar nicht führen könnte. Menzel tut seit seines Lebens, wenn man das übertragen kann auf die Kunst, etwas ganz Ähnliches. Er macht Dinge, die keinen Erfolg versprechen. Er will aber das Publikum davon überzeugen. Er stellt Dinge dar, die bisher in der Kunst absolut keinen Ort hatten. Auch das haben Sie angedeutet mit den Friedrichsbildern. Die sind eben so unorthodox, dass sie, wie Menzel begreifen muss, wie er uns wörtlich schreibt, nicht kurfähig sind. Das heißt, er kann bei diesen großen Historien eigentlich nur auf das Könighaus spekulieren, aber er kann diese Bilder dort nicht loswerden, weil das ist einfach nicht fein genug, was er liefert, um es mal ganz salopp auszudrücken. Das heißt, er erobert sich Zeit seines Lebens riesige Bereiche der Wirklichkeit, deswegen der Untertitel des Buches, die bisher in der Kunst schlicht keinen Ort hatten. Und das ist das ungeheuer Moderne an diesem Künstler.
Modern finde ich auch, jedenfalls aus unserer heutigen Perspektive, ein Thema, was Sie schildern, und zwar das künstlerische Scheitern. Also Sie haben ja ganz interessante Kapitel da drin, wie er selber zum Beispiel an dem großen Bild über die Ansprache von Friedrich vor der Schlacht bei Leuthen, wie er an diesem Thema auch künstlerisch oder wie auch immer konzeptuell eigentlich scheitert. Was ist daran bemerkenswert oder warum betonen Sie das ja auch so stark in Ihrem?
Ja, weil es, wenn man so will, ein umgekehrter Werkprozess ist, der sich bei ihm zeigt. Die einzige Figur, die nicht ausgeführt ist, ist Friedrich der Große. Der ist nur im Umriss zu sehen auf diesem Bild. Und seine Soldaten, seine Generäle um ihn herum, abgesehen davon, dass dieses Thema wiederum ein Thema ist, was eigentlich keinen Sinn macht. Eine Ansprache, die wir nicht hören können an seine Generäle, die alle mit sich selbst beschäftigt sind. Der eine zieht seinen Mantel an, der andere guckt nach oben, der dritte macht sonst was. Das heißt, er schildert sie alle individuell in ihrer Reaktion auf Friedrich den Großen, den wir nicht sehen in diesem Bild. Das heißt, er muss feststellen, in einer klassischen Historie würde zuerst grundsätzlich der Held gemalt werden. Und alles, was drumherum passiert, ist Reaktion auf den Bildhelden. Und bei Menzel ist es genau umgedreht. Er fängt an mit der Peripherie und lässt das Zentrum aus. Und als er zum Zentrum kommt, stellt er fest, die Peripherie ist so stark, dass dieses Zentrum darin untergehen wird. Das heißt, Friedrich der Große wird keine richtige Rolle in diesem Bild spielen können. Er wird verdeckt von diesen riesigen Soldaten im Vordergrund. Also man kann diesem Künstler wirklich folgen auf dem Weg, wo auch das Scheitern eine Erkenntnis ist, die für die Kunst und für die Folge der Kunst eine riesige Rolle gespielt hat. Es ist das Ende des Helden im Bild.
Ja,
ganz kurz, ich möchte noch gern was zu der Form dieses Buches sagen, weil das schon außerordentlich ist. Dieses Buch sieht eigentlich aus wie ein Coffee-Table-Book. Ja? Es hat hervorragende Abbildungen und Sie wissen ja, diese Bücher laden eigentlich dazu ein, so gemütlich durchzublättern. Und dieses Buch hat die Besonderheit, dass es wirklich Sie dazu verführt, zu lesen und zu schauen. Und Herr Busch nimmt uns als Leser wirklich an die Hand und führt uns durch diese Bildergalerie und zeigt ganz viele Details des Malers Menzel. Und man lernt wirklich mit diesem Buch schauen und sehen, auch für jemanden, der nicht kunsthistorisch gebildet ist, liest sich dieses Buch sehr anschaulich und verständlich. Und ja, man entdeckt Dinge auf den Bildern und man entdeckt auch eine Methode, wie man Bilder anschauen kann.
Ja, vielen Dank. Ja. Vielen Dank Ihnen fünf. Wir haben jetzt hier einige interessante Bücher vorgestellt bekommen. Einer wird es nur gewinnen, aber eine Sache will ich vielleicht am Abschied doch, also zum Schluss doch nochmal sagen. Wir haben hier fünf Professoren diesmal auf dem Podium. Und wenn man so will, kann man das auch als Zeichen sehen für die Möglichkeiten, die eine doch gut erzählte Darstellung von Sachbüchern in Deutschland auch aus der akademischen Welt haben kann. Nehmen wir das als Zeichen. Dankeschön.
VoiceRepublic.com, home to the spoken word.